Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Cleos Welt und Cleos Jagdwelt, Henrik Lott, Jagdschule Kretschmer, Part, Remfeld Precision Gun Care, Stille im Wald, MGH, Merkel Gschwenter Handels GmbH, Tramut Hinners, K&K Premium Jagd und Jagd und Hund.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim FSW-Podcast hier auf der Jagd und Hund 2025. Mein heutiger Gast, ich glaube, man kennt ihn in Deutschland, Henrik Drün.
Ja.
Herzlich willkommen bei uns auf dem Stand.
Ey, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und erstmal vielen Dank, dass ich hier auf so einer richtig gemütlichen Couch sitzen darf.
Ja, komm, da habe ich dir, also das haben aber schon alle gesagt. Du hast eben gesagt, du hast Angst, dass du da drauf einschläfst. Aber
das kann passieren, ey. Also wenn das Gespräch langweilig wird, ey, dann schnarche ich auch zwischendurch.
Gar kein Problem. Ja. Wir können das noch vielleicht organisieren, dass du zwischendrin noch entweder einen Kaffee oder einen Espresso bekommst. Dann ist kein Problem für dich.
Klasse.
Henrik, vielleicht könntest du dich einfach mal vorstellen, für die, die ich nicht kenne, gerade bei uns auf dem Kanal, vielleicht einfach mal, was du so machst und worüber du bekannt bist. Du bist ja bei Social Media auch viel unterwegs und zeigst ja auch so viel von deinem Privatleben, muss ich ja ehrlich sagen.
Ja, also erstmal, ja, du hast schon gesagt, Henrik Drün, mein Name. Der Ursprung kommt daher, ich bin leidenschaftlicher Baggerfahrer. Und deswegen werden mich auch einige kennen. Ich habe mal eine Zeit lang, im deutschen Fernsehen bin ich rumgesprungen und habe da so wie diese Formate wie Ab ins Beet, die Beetbrüder, Einmal Camping, Immer Camping, die Superchefs, Detlef baut ein Haus, da habe ich halt mit agiert.
Okay.
So, und darüber, über diese Plattform, ist dieses Gesicht hier, dieses ist etwas bekannter geworden in Deutschland. Und ja, das ist diese Szene, worüber ich bekannter geworden bin. Ich persönlich bin halt selbstständig in Sachen Erdbewegung und Abbruch, deswegen auch Baggerfahrer. Das ist der Job, den ich liebe, den ich bis zu meinem Lebensende gerne ausführen möchte. Und danebenbei habe ich dann noch das Thema Jagd natürlich für mich entdeckt oder wurde so reingeboren. Und bin halt jetzt seit mehreren Jahren bin ich auch Meuteführer.
Kennst du einen guten Baggerfahrerwitz?
Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Warum nicht? Weil er eine Kette an den Füßen hat, ja. Oder weil er nur einen Arm hat, ja.
Nein, ich denke, man muss das Ganze auch mit Humor nehmen.
Alles gut.
Wir haben ja gerade im Vorhinein schon mal ein bisschen diskutiert, wie viele Hunde du so hast, weil das ist ja da, woher wir dich jetzt so ein bisschen so kennen. Du bist ja auch mit einigen Magazinen, glaube ich, unterwegs gewesen, ne? Gerade was das Ganze auch angeht. Aber ich lasse dich die ganze Zeit erzählen. Ich frage zwischendrin mal ein paar Fragen.
Okay, ne, alles gut. Also klar, haben mich einige Magazine begleitet rund um diese Faszination Meutejagd und Jagen mit halt einer größeren Anzahl an Hunden. Und das hat mich auch, gefestigt und gebunden, da lasse ich auch nicht mehr von los. Ich bin zwar als kleiner Stöpsel in diese Thematik Jagd mit reingeboren, meine Eltern sind beide Jäger und wenn du da schon groß mit wirst, dann hast du halt dieses Sprungbrett dann zum Hundeführer und zum Meuteführer ist halt, ist gegeben. Ne? Und was soll ich sagen, also dieses Thema Meute, das ist ja, du kannst ja darüber Stunden, Tage, Abende, also die Kiste Wein reicht nicht für dieses Thema.
Ich habe auch, als ich angefangen habe mit dem Jagen, habe ich sehr, sehr viele Drückjagden mitgemacht, auch mit meinem Hund dann und war auch dann immer, ich sag mal so, mit freundschaftlicher Begleitung von mehreren Leuten, die auch Hunde hatten und war dann, es war wie so eine kleine Gemeinschaft, die dann, ich glaube, wir waren hinter 6, 7, 8 Hunde, ist ja auch nicht wenig. Mhm. Aber ich würde das gerne mal so aus deiner Sicht sehen. Mir kam das oft bei Drückjagden so ein bisschen so vor, ich meine, du bist jetzt auch nicht auf den Mund gefallen, dass dir da wahrscheinlich auch nichts gefallen lässt, aber mir kam es auch öfter so vor, als würde man so ein bisschen so als Meuteführer so ein bisschen so Mensch dritter Klasse deklassiert werden. Jetzt spreche ich wahrscheinlich was an, was...
So nach dem Thema Hundejunge.
Ja, ja. Nein, aber oder so, du da, geh mal da, mach das da. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht, können wir nicht. Mhm. Ja, dann, weißt du, so negativ. Und dass man sich da schon viel gefallen lassen muss, so als, Dienstleister niedriger Art. Kam mir oft tatsächlich so vor. Wir haben da nie mit Leuten Schluss gehabt, aber Es war auch immer so, dass das, sagen wir mal, dass die Leute sich auch vielleicht, oder die Jagdpächter, wo wir damals viel gemacht haben, sich auch vielleicht nicht so hundertprozentig um das Wohl der Tiere im Vorhinein gekümmert haben und dass es auch da nicht so sehr interessant war. Aber du hast jetzt 13 Hunde?
Mhm.
Ist das ein Thema für dich, was auch öfters vorkommt, oder?
Ja, also natürlich, ich kenne dieses Gefühl, was du ansprichst, oder diese Situation. Ich glaube, das ändert sich aber mittlerweile auch durch unsere Öffentlichkeitsarbeit von euch, durch uns, durch Social Media auch generell. Denke ich mal, ist auch der Job als Hundeführer wird in einem ganz anderen Licht hineingerückt. Früher war es wirklich so notwendiges Übel zum Zweck, ne, damit auch meine Freunde auf den Ständen ordentlich Wild vor der Büchse haben und dann halt aber auch auch die Strecke stimmt, musste man die Hunde und Hundeführer einfach einsetzen oder Treiber, ne, und nach dem Motto hier, die Treiber können mal eben Bergen aufbrechen und schon mal hinlegen, ich gehe zur Suppe, so nach dem Motto. Ja, kennt man, aber da muss man einfach, wie du sagst, man muss einfach Stirn zeigen und sagen, ey, pass auf, Wir sind ein ganz, ganz wichtiger Teil der Jagd und wir sind auch wichtig dafür, dass überhaupt eine Strecke zusammenkommt. Und dann muss dieses Umdenken natürlich bei den Leuten auch irgendwie Klick machen.
Vor allen Dingen auch, du investierst ja, wenn du jetzt 13 Hunde hast, du investierst ja nicht nur sehr, sehr viel Geld in das Ganze, sondern auch sehr, sehr viel Zeit, ja, um die Hunde auch überhaupt dahin zu bekommen, dass du sie mitnehmen kannst. Und man kriegt ja auch bei manchen Yachten dann eine Entlohnung für das Ganze.
Ja,
du wirst ja wahrscheinlich auch manche Yachten machen, wo du sagst, okay, mach ich so aus Spaß, weil es ein Freund ist. Aber am Ende des Tages ist ja die Entlohnung, die man dafür bekommt, auch nicht das, was man da in das Ganze reinsteckt. Und so kann man es ja auch gar nicht rechnen. Das ist ja eine Herzblutangelegenheit, die man da macht.
Das kannst du nicht. Also man muss da fairerweise sagen, die Hunde sind 365 Tage, 24/7 bei einem.
Ja.
So, ich habe auch eine Familie, alleine wenn du in Urlaub fahren willst, du musst gucken, dass die Hunde versorgt sind. Also da muss sich wirklich einer bei dir zu Hause hinsetzen und muss gucken, dass die Hunde rauskommen, damit sie Futter kriegen, Wasser kriegen, damit die ordentlich versorgt sind. Damit fängt es schon an. Also ohne das Geld anzusprechen, dann natürlich die Futterkosten, die Hundekosten. Bei uns laufen die Hunde auch alle mit GPS und Hundeweste. Wenn du das alles zusammenzählst, jetzt Transportmittel und so, dann kann man niemals darüber sprechen.
Das hat pro Hund hinterher 5.000 Euro, wenn du das voll ausgestattet hast, plus die Zeit, um den Hund überhaupt auszubilden mit dem Ganzen.
Bitte, jeder hier auf der Messe kann sich auch mal informieren. Also alleine so ein Handgerät mit einem GPS, über Daumen, egal welchen Hersteller du nimmst, du bist aber irgendwo ein Tausender, bist du los. Dann hast du eine Hundeweste, je nachdem nach der Hundegröße, bist du zwischen 600 und 800 Euro für so eine Hundeweste los. Nur mal um den Hund auszustatten, bist du 1.600 Euro los.
Ja.
So, und dann kommt noch deine persönliche Schutzausrüstung, dann kommt noch das Transportmittel, auch wenn du nur mit dem Auto und zwei Hunden fährst, dann musst du aber eine Hundebox drin haben und so weiter. Ist viel Geld. Was ich immer gerne sage ist, wenn du ich will die Jagd nicht als Hobby ansprechen, weil Jagd ist für mich immer noch eine Thematik, wo der Tod ja auch dazu gehört. Und das sollte eben Hobby und der Tod sollte nicht zusammenhängen. Aber dieses Interessenfeld Hobby Jagd kann man einfach vergleichen mit jemandem, der zum Beispiel Fußballfan von irgendeiner Mannschaft ist. So, und der fährt jedes zweite Wochenende fährt er zu Auswärtsspielen. So, und dann das Ticket, die Zugfahrt, die Getränke. Da ist derjenige auch 150, 200 Euro am Wochenende los. Und das vergleiche ich immer. Ich mache meine Sache und habe aber vielleicht auch mal ein bisschen kostendeckender, auch mit dieser Entschädigung. Und der andere gibt nur Geld aus. Ne? Hobbys oder diese Interessenfelder, die kosten halt Geld. Alles, was du machst, kostet Geld.
Gibt's nicht den Spruch, alles kostet Geld außer der Tod und der selbst, der kostet das Leben?
Selbst der, ne? Also ja. Der Bestatter ist auch nicht umsonst.
Ja. Nein, was mich aber interessieren würde, wie managst du das mit 13 Hunden?
Du musst eine unheimlich tolle Frau im Rücken haben. Ist so. Sonst geht das nicht. Also meine Frau unterstützt mich einfach. Ich könnte das nicht. Ich bin selbstständig, habe halt diese 13 Hunde dabei. Und wenn du dann halt die Frau nicht im Background hast, die dich dabei so sehr unterstützt, es geht morgens los mit den Hunden laufen lassen, die Zwinger wieder reinigen und ne, wieder alles auffrischen, bis hin zur abendlichen Fütterung. So teilweise bist du auch, ne, wenn's in der Firma irgendwo brennt, dann kannst du nicht abhauen als Chef, dann musst du zu Hause bleiben.
Warte, wir machen kurz so.
okay, dann wird jemand gesucht.
Ich hoffe, der hat nichts verbrochen.
Okay, werden wir sehen. Naja, auf jeden Fall, wenn es einfach in der Firma brennt, dann kannst du nicht abhauen als Chef. Das geht einfach nicht. Also bleibst du da, rufst die Frau wieder an und sagst immer, Liebling, kannst du noch mal einspringen? Ich hätte es heute Abend getan, aber es geht nicht. So, und sonst musst du nicht diese Hundeanzahl haben. Sonst ist das, oder dein Leben dreht sich einfach nur noch um Arbeit, dann kannst du aber nicht mehr schlafen. Und irgendwann gehst du daran kaputt.
Was für Hunde hast du? Und wonach, nach welchen Kriterien hast du die ausgesucht?
Es kommt immer darauf an, wo ist dein Einsatzgebiet? Also wo möchtest du gerne jagen? Und weil ich ja aus dem Raum im Moment Mönchengladbach komme, also jetzt wohntechnisch, und ich bin halt viel Eifel, Mosel, das heißt also viel Brombeeren, viele Hänge, steiles Gelände mit den Brombeerenverschlägen dabei. Deswegen bin ich eher auf die Terrier-Linie gegangen. Also ich habe hauptsächlich, ist meine Truppe besteht aus Terriern. Ich habe aber auch dazu Drahter und Stichelhaar, um dann einfach dann soweit, ja, jachtlich aufgestellt zu sein, dass ich sagen kann, okay, wenn mal irgendwie ein Stück Wild krank geschossen ist und es ist im Treiben, also wir ersetzen niemals ein Nachsucheteam, aber wenn wir mit der Truppe an so einem Punkt vorbeikommen, dann können wir wenigstens das Wild schnell binden und es erlösen, damit auch dem Tod schnell nahe kommen. Und aber du musst halt diese kleinen Größen haben, gerade in den Gebieten. Die Brombeerteppiche werden immer dichter. So, und die Hunde müssen unten drunter pflanzen. Die größeren haben dann sehr schwierige Probleme, dort voranzukommen. Ne?
Erzähl doch mal bitte was über die verschiedenen, sagen wir mal, wie die verschiedenen Rassen jagen. Weil ich glaube, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich möchte auch gerne mir einen Jagdhund zulegen und würde gerne mit dem Jagdhund tatsächlich Drückjagden machen, du bist ja der absolute Profi. Mhm. Du siehst es ja auch wahrscheinlich immer wieder, du bist ja nicht der Einzige, wenn du als Meute irgendwo bist, es hat ja immer irgendwo einer einen Wischler oder was weiß ich was an alleine. Da bin ich, deswegen, ich habe jetzt, glaube ich, gerade den bunten Punkt reingegriffen. sag doch mal bitte so, worauf man achten sollte, wenn man sich zum Beispiel so einen Hund zulegt, wo man sagt, okay, ich möchte damit gerne Drückjagden machen.
Okay, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, weil also in meinen Augen zum Beispiel gibt es gar keinen Allrounder, obwohl der Drahter immer so oder der Kurzer als Allrounder angepriesen wird. Ich bin immer dafür, es gibt Spezialisten. Der eine macht reine Vorsteherarbeit, der andere macht die Stöberarbeit, der andere macht das Nachsucheteam. Für mich gibt es also nicht diesen Allrounder.
Also ich muss ja zum Beispiel ehrlich sagen, ich hab einen Kurzhaar, ne? Mhm. Und das Ding ist absolut Psycho. Also den kannst du bei einer Drückjagd, ich habe den Kopf schütteln einfach nur, weißt du, du siehst die Rotte da vorbeilaufen, mhm. du hörst das lauter und ich denke mir so, wo ist der? Mhm. Weißt du, die Frischlinge, die Bache laufen alle, mhm. aber an dem alten Keiler, da ist sie dran. Also,
ja. Ja, gut. Solange immer alles heil bleibt, ist ja immer gut, wenn du nur die dicken Keiler raussuchst. Ja. Aber ja, im Grunde, natürlich hast du Hunderassen, die bringen was mit sich. Ja, zum Beispiel die ganzen Schweißhundearten, natürlich, sie wurden extra darauf hingezüchtet, damit man die Nachsuche damit gestalten kann. Ne? Wir haben aber genauso, haben wir Schweißhunde bei uns schon in der Meute mitlaufen haben. Weil sie vielleicht dann nicht, oder die können beides, aber beides halbherzig dann. Ja. So, und wenn du dann nur Schweißarbeit machst oder Nachsuchearbeit, dann solltest du den Hund auch nicht in der Meute mitlaufen lassen, um ihn sozusagen, hört sich doof an, aber zu versauen. Weil er kann er hervorragend die Nachsuche. Da muss er nicht mit dem Truppen mitjagen und die Sauen da aus dem Einstand raus jagen. Und ja, dann, also wir kommen ja bei den Hunderassen, kommen ja wieder auf das gleiche Thema immer wieder zurück. Wo jage ich, welches Gebiet bejage ich? Und da ist eben, du kannst in den Schilfflächen zum Beispiel, da sind diese kleinen Terrier, die können zwar auch, aber sind nicht optimal dafür. Da brauchst du hochläufigere Hunde. Du hast aber dann, wie ich gerade sagte, jetzt auch die ganzen Käferholzflächen. Teilweise sind ja Käferholzflächen, die sind ja gar nicht mal geräumt. Da liegen die Bäume ja quer übereinander, da wachsen jetzt die Brombeeren drüber, da kommt kaum ein großer Hund drüber. Da müssen die kleinen Hunde durch. Ne? Also bist du wieder nur bei den Terrier-Sorten, die kurzläufigen.
Welche Terrier führst du?
Ich habe über einen Petterdell, ich habe über einen deutschen Yacht-Terrier, ich habe Heideterrier oder sonst auch Gebrauchskreuze.
Okay.
Also ich bin da rassebedingt bin ich nicht festgelegt. sondern für mich müssen die Hunde immer jagen und die müssen es tun. Das ist dann nicht so, dass ich dann sage, okay, ich brauche eine spezielle Rasse, sondern ich mix sozusagen die Meute so zusammen, damit ich glücklich bin in meiner Jagdart.
Wie siehst du das denn allgemein, sagen wir mal, dieses Thema, du hast gerade angesprochen, Papiere und Kreuzungen, beziehungsweise, ich sag mal dann jetzt, Rassenhunde ohne Papier. Ich habe einfach nur eine Geschichte von mir, ich habe am Anfang auch gedacht, okay, das muss unbedingt Papiere haben. Ja, braucht man auch, um die Prüfungen zu machen, aber ich finde, das sagt tatsächlich nichts über den Hund aus und auch über den Freund, den man da zu Hause hat, ob der jetzt Papiere hat oder nicht hat. Mhm. Und ich glaube, sehr, sehr viele Leute machen sich da sehr, sehr viele Gedanken drüber, ob der Hund jetzt aus der richtigen Zucht kommt, aber du kannst ja auch gar nicht sagen dann als Welpe, ob dieser Hund jetzt so hundertprozentig brauchbar ist.
Nein, überhaupt nicht. Generell muss man einfach so sagen, die Zuchtverbände hören es nicht gerne, aber Hunde mit Papiere jagen nicht besser als Hunde ohne Papiere.
Das ist so.
Also es liegt in der Natur des Hundes. Und wie er dann angetrainiert wird und eingeführt wird in die Jagd, was der Hund im Endeffekt kann.
Ja.
Klar, du musst deinen Hund irgendwie brauchbar bekommen, um dann auch sicher jagen zu können, auch in Sachen Versicherungsschutz. Wir zum Beispiel, oder ich, habe meine Hunde alle geprüft über die Vereinigung der Meute- und Stimmhundführer Deutschlands. So, wir als Vereinigung und als Verein, wir bieten eine Meuteprüfung an, ab 5 Hunden. Und da ist es dann egal, natürlich müssen die Hunde aus der jagdlichen Linie kommen. Es werden jetzt nicht an, also kein Schäferhund, ne, und kein Windhund, aber aus der jagdlichen Linie. Da ist dann auch die Papiere egal. Also da wird in der Meuteprüfung, da wird ja die ganze Meute geprüft. Der ganz normale Jagdalltag, also von dem Transportmittel über die Hunde, wie so sozialverträglich sind die Chipnummern, wie werden die transportiert? Dann werden die Prüfer kommen mit, die einer ist beim Hundeführer selber dabei, der schaut, wie geht der Hundeführer mit seinen Hunden um? Wie lenkbar sind die Hunde? Was machen die Hunde? Wie jagen die? Der andere Prüfer sondert sich etwas ab, schaut nach, okay, wie drücken die das Wild aus der Dickung raus? Gehen die viel dem Rotwild hinterher, dem Rehwild hinterher? Wie sprengen die den Rottenverband des Schwarzwildes? Und einfach diese Prüfungseinheit konzentriert sich auf die Thematik Hund und nicht auf Papiere. Und damit ist dann nachher aber sichergestellt, dass du dann sozusagen über diese Prüfung halt auch damit hin zu den Versicherungen gehen kannst und halt auch deinen Hund ohne Papiere auch damit versichern kannst.
Wir hatten das gerade vor dir bei der Versicherung hier, Kleos Jagdwelt, die machen ja auch Versicherungen für Jagdhunde, mit denen habe ich gerade auch nochmal gesprochen. Mhm. Bei denen gilt es, sobald der Hund tatsächlich einer Jagdhunderasse oder eine Jagdhunderasse angehört oder so aussieht, als versichert, fand ich auch total interessant. Mhm. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich dann auch nochmal Unterschiede, gerade was Versicherungen angeht. Aber du hast es gerade angesprochen, ein Hund mit Papieren oder ohne Papiere jagt nicht besser oder schlechter. Wenn ich jetzt mal sehe, zum Beispiel mein Freund hier, Alex Vogel aus Namibia, du warst ja auch selbst schon in Südafrika unterwegs, die Hunde haben ja keine Papiere da. Und das sind bessere Hunde, wirst du wahrscheinlich nicht finden für die Aufgaben, die die da machen. Ja, so, und was soll man da jetzt sagen? Soll man da sagen, nee, wir gehen nicht mit ihnen jagen, weil der Hund hat keine Papiere. Ich muss da jetzt ehrlich sagen, ich habe selbst auch einen Kurzhahn bei Meraner, die haben das beide auch. Aber am Ende des Tages macht es das nicht aus, weil das ist ja auch immer noch ein Familienmitglied, was man da hat. Und deswegen, ja.
Du hast es gerade eben noch gesagt, also diese Papiere müssen irgendwie sein und die Zuchtverbände müssen auch bestehen bleiben. Und es muss eine Gradlinigkeit in der Zuchtlinie, muss da sein.
Ja.
Gar kein Thema. Also darüber müssen wir nicht drüber nachsprechen. Dann wäre jetzt nur noch, ich sage jetzt nur noch den Drahter mit dem Kurzhahn nur noch mixen.
Nein, nein.
Überhaupt nicht. Also es muss in der Linie des Drahters muss geblieben werden, das muss in der Linie des DOTs geblieben werden. Nur rein, wenn auch solche Gebrauchskreuzungen entstehen, durch welchen Zufall auch immer oder Nicht-Zufall, trotzdem müssen wir irgendwie schauen, dass wir den Hund, wenn wir den zur Jagd einsetzen, dass wir den auch irgendwie versicherungstechnisch und brauchbar so weit hinbekommen, dass wir auf einer sicheren Ebene sind. Ne?
Nein, da gebe ich dir vollkommen recht. Es sind ja auch, sagen wir mal, diese
rassenspezifische
Rassen spezifische Sachen, die man da beachten muss. Gerade auch zum Beispiel, was Schweißhunde angeht. Mhm. Die Hunde sind seit ich würde jetzt mal fast sagen, hunderten Jahren darauf getrimmt, nur diesen einen Job richtig zu machen. Ja. Oder auch bei den Labradoren. Ich finde zum Beispiel Labradore, ist jetzt nicht böse gemeint, aber wenn die dann, ich finde Labradore sind tolle Hunde, muss ich auch ehrlich sagen, aber ich finde, ein Labrador gehört nicht auf die Drückjagd, sondern ich finde, ein Labrador ist dafür da, um zu apportieren. Und das ist ein reiner Spezialist, um diese Apportgeschichte perfekt zu machen. Und wenn man sich das anguckt, wenn ein Engländer mit diesen Hunden tatsächlich auch jagt. Ich war mit Wesley Henn oft genug unterwegs. Das kann man sich gar nicht reinziehen, weil mein Kurzer oder mein Weimaraner ist unmöglich, dass der das erreicht, was die da machen. Natürlich, wenn du den nur darauf hintrainierst. Aber dieser Hund hat das ja im Blut und er hat diesen Hund dahingehend ausgesucht, dass dieser Hund das auch machen kann. Deswegen finde ich das auch immer dann, wenn jemand da mit einem Labrador zur Drückjagd kommt, ja, kann sein, dass es der schärfste Hund und beste Hund dafür ist, aber ich denke mir immer, das ist ein Apportierhund. Dafür wurde dieser Hund gemacht. Genauso wie zum Beispiel diese Spaniel, auch super Hunde. Aber Spaniel sind ja dafür gemacht, um unter der Flinte zu stöbern. Deswegen finde ich das interessant, was du da auch eben angesprochen hast mit den Rassekreuzungen. Mhm. Aber ja, wie siehst du das?
Also ich muss dabei sagen, ich hatte bis vor 4 Jahren hatte ich auch einen Labrador mitlaufen.
Okay.
Das ist genau diese Ausnahme. Aber ich gebe dir recht, das sind diese Ausnahmefälle, die du einfach hast.
Ja.
Aber da kommen wir kommen immer wieder zu dem Punkt zurück, dass es immer wieder Spezialisten sein sollen. Und diese Spezialisten können nicht auf jeder Hochzeit rumtanzen.
Ja.
Also entweder macht er nur Stöberarbeit oder nur Apportierarbeit, Wasserarbeit. Lasse dabei. Und bei uns zum Beispiel ist, man hat immer so früher gesagt, der Kurze oder der Drahter sind diese Allrounder. Warum? Weil man halt auch früher war viel mehr Niederwild. Da hat man den Hund halt fürs Apportieren, also für die Hasenspur genutzt. Man hat mal auf dem Wasserarbeit den benutzt und man ist natürlich auch mal zu Freunden irgendwo ins Waldgebiet reingefahren und hat irgendwo mal Schwarzwild gejagt. Ne? Und deswegen, aber mittlerweile hat sich ja so viel getan in dieser Jagdszene und bei der Ausübung der Jagd,
ja,
dass man da einfach sagen muss, wir bleiben bei unseren Spezialisten.
Nein, 100%ig und weiter.
Ja,
okay. Erzähl weiter.
Und dann hast du aber eben das Ding, stellt dein Hund nur und geht er nicht aktiv an die Sauen ran, hast du aber immer noch dieses Problem, was macht die Sau dem Hund gegenüber?
Ja.
So, und dann hast du halt, du hast diese 60, 70 Kilo Kallerchen, die dann auch sich mal gerne mal mit dem Arsch hinten in den Wurzelstuben reindrücken und sagen, hör mal, Freunde, aus meinem Wohnzimmer vertreibt ihr mich nicht.
Ja.
Und da muss man eben sagen, dann ist auch für den Schutz des Hundes ist dann halt so eine Weste unverzichtbar.
Was ich auch ansprechen wollte oder eher damit gemeint habe, sind zum Beispiel, dass manche Hunde, wenn man das sieht bei den Yachten, dass sie dann zum Beispiel 3- oder 4-lagige Westen anhaben und die Hunde sind aber nur 1 Meter neben dem Führer die ganze Zeit.
Ach so. Ja. Ja, gut, aber dann aber auch. Also dann hat man ja wieder diesen Aspekt, dass man einfach sagt, okay, pass auf, mein Hund ist sichtbar,
ja,
weil 1 Meter daneben, alles gut, ich weiß, was du meinst, das ist einfach so der Mitläufer,
ja,
aber trotzdem löst er sich vielleicht auch mal, wenn man durch so eine Naturverjüngung geht, löst er sich auch mal 10 Meter und dann kommt der Hund vielleicht irgendwo beim Schützen in das Sichtfeld rein und dann es muss ja auch irgendwo eine Sicherheit. Wir kleiden uns doch auch selber.
Ja, das stimmt.
Also mit Hutband, Signalweste, Signalfarben irgendwo am ganzen Körper, warum sollen wir unserem vierbeinigen Jagdkameraden das denn nicht auch antun?
Gebe ich dir vollkommen.
Und dann klar, es sind positive oder negative Aspekte, kann man für eine Weste auch finden. Der eine sagt, okay, die Weste macht oder macht den Hund unbeweglicher, der ist früher kaputt, der ist müde und wenn er dann an Sauen rankommt, oder das liegt wirklich dann am Hundeführer. Wenn er wirklich sieht, ey, pass auf, mein Hund kann nicht mehr, dann nehme ich ihn auch aus dem Treiben raus. Entweder übergebe ich einen Schützen und sage immer, pass auf, bring mir den Hund bitte mit, oder ich entferne mich ganz und pack den irgendwo ins Auto wieder rein, bis die Jagd vorbei ist. Das liegt ja dann am Hundeführer und nicht am Hund. Weil der Hund hat so viel Willen, der jagt ja bis zum Schluss.
Das stimmt, aber da gebe ich dir vollkommen recht, auch gerade, was du sagst, den Hund dann tatsächlich aus dem Treiben rauszunehmen, ist aber auch was ich sehr selten sehe, weil die Leute doch manchmal zu stolz darauf sind, aber ich finde das ganz cool, dass du es gerade ansprichst.
Muss man doch nicht. Also selbst ich, also man sieht es mir auch an, ich bin ja keine schlanke Gazelle, ne? Aber ich laufe den Berg ja dann auch mal, wenn der dritte Anstieg ist, laufe ich ja auch nicht innerhalb von 5 Minuten von unten bis ganz nach oben. So, da brauche ich auch länger. Nur der Hund, der wird dann immer gepusht und da ist dann der falsche Ehrgeiz. Da muss man auch sagen, ey, pass auf, wir machen mal 5 Minuten Pause, ne? Oder ich gebe dem Hund mal ein bisschen Zucker, ein bisschen Lösung, damit er wieder auf Vordermann kommt. Oder wenn gar nicht geht, nimm raus. Warum denn nicht?
Ja.
Es gibt ja so viele Jagdtage noch. Also wir müssen den Wald nicht an einem Jagdtag leer schießen. Das ist auch immer falsch verstanden.
Nein, muss das ja, ist ja sehr geil, dass du es ansprichst.
Baut sich ja alles auf. Also wir müssen doch nicht an jedem Jagdtag da 20 Sauen liegen haben. Es reicht auch mal mit 11 Sauen. Du bist doch mit deinen Freunden zusammen, du hast einen schönen Jagdtag, es soll nicht regnen, es soll trocken bleiben, aber wenigstens abends das Bier an der Theke beim Schüsseltreiben schmeckt. Hauptsache die Suppe, die Erbsensuppe ist nicht so lange angebrannt, damit man die schwarzen Flocken von unten kriegt. Weißt du? So, und dann ist es doch auch mal gut, wenn man mal 5 Sauen weniger auf der Strecke hat. Und da muss man auch, also man muss nicht immer nur pushen. Man will zwar einen Jagderfolg haben, aber immer nur am Limit ist auch, also weiß ich nicht, dann haben wir die nächsten Jahre nichts mehr. Wenn wir immer wüssten, wo alle Sauen sind, dann haben wir nächstes Jahr nichts mehr zu jagen. Oder das ganze Bild ist halt nicht nur die Sau.
Wie stehst du zu dem ganzen Thema Drohnen mit Wärmebild für Yachten?
Ganz schlimmes Thema bei mir.
Okay.
Muss ich wirklich sagen. Also ich bin eigentlich gegen die komplette Technik. Das ist auch Wärmebildvorsätze, Wärmebildkameras. Ich bin da überhaupt nicht für. Wo ich für bin, ist bei Sachen, zum Beispiel wenn die Sauen jetzt wirklich Schaden auf den Acker machen und der Landwirt hat seine Frucht da drin und die Sauen machen so viel Schaden, dass man es einfach nicht mehr gehandelt bekommt. Dann sage ich, okay, pass auf, da werden Dritte geschädigt. Jagt bitte so, dass wir die Sauen vom Feld haben, aber dass sie sich irgendwo anders hinzieht. Gar kein Thema. Darf auch gerne mal Technik eingesetzt werden, damit man effizient einsetzt. Natürlich weiß ich auch diese Vorteile, wenn man sagt, ich jag aber nur die Wildschweine, jage ich nur noch, damit ich sehe, wo die Bache und die Frischlinge sind, damit keine Bache mehr auf der Strecke liegt. Ja, ganz ehrlich, dann lässt man einfach den Finger gerade, wenn man es nicht weiß. So, und Drohnen bei der Drückjagd ist bei mir ein ganz rotes Tuch. Sehe ich, dass jemand, auch ein Yachtherr oder sonstige, dass die irgendwo mit der Drohne ankommen und vorher mit der Drohne drüber fliegen und den Wald schon absuchen, wo kann ich am besten rein und ne, wo liegt das jagbare Wild, das ist bei mir komplett vorbei. Das gehört sich nicht. Wir sind da nicht mehr traditionell, wir sind nicht mehr weitgerecht. Wir dürfen uns da nicht mehr Jäger nennen. Dann nennen wir uns nur noch Söldner. Dann können wir auch mit der Kalaschnikow irgendwo reinhalten und dann liegt die ganze Rotte da, ist scheißegal, kann doch eh liegen bleiben und dann gucken wir mal, was wir nächstes Mal kriegen. Also ist echt, da bin ich sehr, sehr allergisch.
Ich merk's gerade.
Da nehme ich auch die Hunde und fahre. Ich lasse die Hunde nicht da jagen, weil wir müssen nicht. Wenn die Sauen jetzt hier wie Harry Potter so ein Cape hätten und könnten sich verstecken, dann sage ich, okay, die haben die neue Technik, wir haben eine neue Technik. Ne? Aber lass uns doch traditionell und beim Brauchtum bleiben. Und das hat nichts mehr damit zu tun. Wir sind nicht mehr weitgerechte Jäger, wenn man nur noch mit der Technik, nur noch auf das Wild, egal was, kann auch das Rotwild abends sein, weil der Nachbar wieder den 14er geschossen hat und du gerade da einen tollen Hirsch, einen guten Hirsch, einen reifen Hirsch da stehen hast, den dann schießt und nur noch mit Technik, damit du da vorweisen kannst. Finde ich, ist für mich die Jagd vorbei.
Vielen, vielen Dank, dass du es ansprichst auf jeden Fall.
Ja.
Ist ja auch interessant, immer die Meinung von anderen bei sowas zu hören. Ich bin auch der Meinung, dass wir es mittlerweile so ein ganz kleines bisschen übertreiben. Und ich glaube auch, dass das Wild am Ende des Tages auch einfach eine faire Chance haben muss.
Du hast ja bei auf Schwarzwild, du hast ja 365 Tage, hast du ja die Schweinesonne.
Ja.
Du wartest doch nicht mehr, früher sind wir losgegangen, wenn also aufgehender Mond oder abnehmender Mond ist, da bist du losgegangen. Und die anderen Zeiten, wenn es zu dunkel war oder diesig.
Das weiß ja mittlerweile niemand mehr, wann Mond ist.
Die dickste Suppe an Nebel, da setzt das Ding vorne drauf, siehst trotzdem, wo alles ist. Ja, die Kugel geht auch durch Nebel. Ja. So, also hier eine Fütterung auf 50 Meter, dann da ein Stück Wild umzulegen, Nee, ganz ehrlich, dann bleib doch lieber im Yachthaus oder in der Hütte und tu noch mal einen Kasten Bier und ein Schnappes mehr drauf. So, da hast du doch genauso viel Spaß, als wenn du da wieder die Kühlkammer dreckig machst. Ist doch so.
Ja.
Dann tut mir leid, ich kann das nicht. Natürlich auch mit der Drohne zum Beispiel. Auch diese positiven Sachen sehe ich auch, dass man einfach sagt, okay, man jagt dann, also man fliegt da rum und schaut dann, wo ist Wild, was ich vielleicht schonen will und nimm dieses Gebiet nicht mit. Sag ich aber auch im ganzen Erde, die Jungs als Jagdherr, man kümmert sich 3-4 Monate vorher. Was gibt die Suppe? lass die Stände auszeichnen, Stände freischneiden. Wer ist der Ansteller? Lass uns das Yachtauto richtig packen. Lass uns das Schüsseltreiben organisieren. Lass uns die Gaststätte mieten oder wie auch immer. Ja, natürlich. Und dann fliegst du mit der Drohne drüber und dann, weiß nicht, stehen da 10 Rehe und 3 Sauen. Dann werden 90% der Yachtherren auch sagen, ja, da müssen wir aber hin. Ich habe jetzt hier meine 20 Freunde eingeladen. Ich will einen schönen Yachttag haben. Da können wir doch mal eine Sau kriegen wir davon. Da beunruhigt sie die 10 Rehe oder das Muffelwild oder das Rotwild, was da auch immer liegt, beunruhigt sie damit auch. Also, und wenn irgendwann mal Frischlinge, jetzt so wie im Januar, hast du ja schon mal teilweise Gebiete, wo schon die Streifenhörnchen mit rumlaufen. Ja, dann muss man ganz ehrlich sagen, weißt du was, dann lasse ich die Yacht ganz sein. Oder ich verlege sie früher ins Jahr, wo dann halt die Frischlinge noch nicht im Kessel liegen. Dann ist das eine andere Auffassung. Aber auf Teufel komm raus, mit irgendwelcher Technik irgendwas zu schießen. Nee.
Was würdest du denn, sagen wir mal, den Leuten, wir sind ja hier auf der Messe und es sind auch sehr, sehr viele, die sich für den Jagdschein interessieren. Was würdest du denn, oder auch Jungjägern, wir hatten jetzt eine gerade hier, vorgestern, Hunting Heini hieß sie, Jungjägerin hat jetzt gerade das dritte Jagdjahr. Was würdest du denn zum Beispiel Jungjägern und Jagdscheinanwärtern mit auf den Weg geben, das, was dir auf dem Herzen liegt?
Also ich finde, wie früher zum Beispiel noch so das Lehrjahr dabei, dass du mitgehen musstest bei jemandem, um wirklich die Jagd zu erlernen. Und das ist das Wichtigste. Also egal, welche Ausbildungsart ich vornehme, über jetzt eine Jagdschule, wo ich es vielleicht auch kompensiert auf 3 Wochen oder 4 Wochen nehme, oder halt bei den Kreisjägerschaften, dass ich da einen Kurs für 6 oder 7 Monaten belege. Die Ausbildung muss stimmen. Und das Endeffekt, also du bist ja mit dem Erhalt deiner Urkunde, bist du vollwertiger Jäger, du darfst dir eine Waffe kaufen, du darfst damit sozusagen im Wald reinschießen. Du musst aber auch, wenn du schießt, hantieren wir immer mit einem Lebensmittel. So, und das ist ja die Gewinnung des Lebensmittels. Da können wir ja keine unwissenden Jäger dran lassen. Deswegen am besten Jungjäger, sucht euch Anhang, geht raus, führt ein ganz, ganz offenes Wort und Gespräche mit eingesessenen Jägern und setzt euch vielleicht mal, auch wenn es im Finger dann kribbelt, weil man selber sein Stück schießen möchte, aber setzt euch doch 3-4 Mal mit denen an. Guckt euch doch an, wie wirklich das Wild, also vom Wald aus, vom Schuss aus, wie wird's ordentlich behandelt mit der Kühlung, also aufbrechen, Kühlung, auswaschen, hin und her, bis zur Vermarktung, bis zur fertigen Bratwurst an den Endkunden oder selber für den Kühltruhe, ne? Das ist wichtig, dass die Jungjäger das komplett erlernen. Und das andere dann, dieser ganze Brauchtumfaktor. Nimm jede Schüsseltreibe mit. Ja, ist das so.
Ja.
Das ist ja nur Erfahrung dann.
100%ig. Henrik, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Ja,
und dass wir uns da mit dir austauschen konnten, ist auch auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich hoffe, dass wir noch in Zukunft noch mal ein paar Podcasts mit dir aufnehmen können. Vielleicht hast du auch mal Lust, nach Hannover zu kommen.
Ja.
Ich lade dich sehr herzlich ein.
Also, wenn es immer die gemütliche Couch gibt, ja.
Gibt's. Und so. Auch, wir haben auch das Bier, weil wo hast du eben angesprochen hast, ja. Haben wir auch da für nach dem Podcast.
Ja.
Deswegen, ich würde mich freuen, wenn du vorbeikommst und vielen Dank, dass du heute hier warst.
Super, vielen, vielen Dank.
Dankeschön.